ARD. Rund 2 Millionen Jahre lang lebte der Homo erectus auf der Erde. Er besiedelte als erster Afrika, Ostasien und Europa, ein Überlebenskünstler, der eigentlich als recht primitive Vorform des modernen Menschen gilt. Doch Funde aus Bilzings Leben zwischen Weimar und Sömmerda zeigen, der Homo erectus war uns vermutlich näher, als wir glauben. Bilzings Leben ist eine der 3 ältesten europäischen Fundstätten des Homo erectus und so etwas wie das Pompeji Thüringens.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle 2 Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Also aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Geschichten, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Also, jetzt muss ich natürlich sagen, klar, Neandertaler, Homo sapiens, das kann ich mir alles ganz gut vorstellen, wie die aussahen. Beim Homo erectus muss ich jetzt doch ein bisschen im Gedächtnis kramen, aber du bist ja hier für mich da. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wie kann man sich diese Homo erectus, wie kann man sich den vorstellen?
Das ist ein ganz schwieriges Unterfangen, weil du sagtest ja schon, er hat über 2 Millionen Jahre gelebt oder an die 2 Millionen Jahre, hat sich natürlich in der Zeit verändert. Und die wenigen Knochen, die man von ihm hat, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Sodass es für die Wissenschaftler auch schwer ist, zu rekonstruieren, sozusagen einen idealtypischen Homo erectus und sagen, so sah er aus. Die Knochen sind von der Größe sehr unterschiedlich, weswegen Wissenschaftler heute davon ausgehen, dass es einen ausgeprägten Größenunterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Oh, das kennt man, ja, das kennt man von Menschenaffen zum Beispiel auch. Also von daher liegt es vielleicht auch nahe, also dass der Unterschied viel, viel größer ist, als wir es jetzt bei modernen Menschen haben. Hm. Und auch da, wenn man einfach mal guckt, ist ja die Bandbreite der Körpergröße, Körpermaße der Figuren schon extrem groß. Nicht anders als beim Homo erectus. Ansonsten dürfte er uns schon ähnlich gewesen sein. Also er hat natürlich markantere Oberaugenwülste, er hat diesen Wulst, diese Schädelnaht am Hinterhaupt, die ganz markant ist. Aber er war ein großer, kräftiger Mensch. Also in Bilzings Leben hat man Werkzeuge gefunden, die an die 10 Kilo wiegen.
Wow.
Da brauche ich dann schon ein bisschen Kraft, ne?
Ja, da muss ein bisschen Muskelmasse mit dabei gewesen sein, auf jeden Fall. Und ansonsten bestimmt auch schön, ich möchte nicht sagen pelzig, aber bestimmt viele Körperhaare würde ja auch Sinn ergeben. Das ist ja damals natürlich viel, viel nützlicher gewesen als heute.
Ja, wobei Bilzings Leben gerade eine Warmzeit war.
Okay.
Da war es viel, viel wärmer, aber da können wir vielleicht dann nochmal reden. Aber er lebte natürlich auch in den Eiszeiten hier.
Mhm.
Wie weit er sich begleitet hat, ist völlig unklar, weil da gibt es einfach keine Funde aus der Zeit, ne?
Wie sieht's eigentlich aus? Also beim Neandertaler, da weiß man ja, dass wir wirklich also auch genetisch schon voneinander abstammen und auch zusammengehören. Kann man das beim Homo erectus auch sagen?
Leider nicht, aber hoffentlich irgendwann mal. Also noch reicht die Technik nicht so weit zurück, dass man 100.000 Jahre oder gar 1 Million Jahre alte DNA irgendwie analysieren könnte. Das klappt einfach noch nicht und von daher muss alles Spekulation bleiben, aber gehört zur Gattung Homo, also ist schon mal irgendwo drinne und ja,
wurscht. Könnte.
Vor 10 oder vor 20 Jahren konnten wir uns auch nicht vorstellen, dass unsere Vorfahren Sex mit dem Neandertaler hatten, also warum nicht, sage ich.
Wir bleiben da offen. Ich finde es ja sowieso spannend. Klar, wir sind in Thüringen. Und Thüringen ist ja eh ein Gebiet, wenn man da ordentlich gräbt, kann man das schöne Sachen finden. Zum Beispiel ganz bekannt der Bromacker, wo natürlich ja auch Dinosaurierknochen gefunden wurden. Wir sind jetzt hier ein bisschen woanders, Bilzings Leben. Aber trotzdem, wie ist es jetzt eigentlich in Bilzings Leben? Also, dass da dieser Homo erectus gefunden wurde, waren das nur so ein paar Knochen oder war das wirklich auch noch mehr?
Das ist auch wieder was Einzigartiges. Du hattest ja schon in deiner Vorbemerkung gesagt, drittälteste Fundstelle. Es gibt ein paar andere, auch noch Ehringsdorf bei Weimar. Aber das Besondere an dieser Fundstätte ist eben, dass man nicht nur Knochen gefunden hat. Und das macht Bilzings Leben eigentlich weltweit einzigartig.
Okay, also die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Thüringens Pompeji liegt im Niemandsland zwischen Weimar, Jena und Sömmerda. Die Landschaft hügelig. In engen Windungen bricht hier die Wipper durch die Hainleite. Tief hat sie sich in den Muschelkalk eingefräst. Keine Spur von einem Vulkan, weder heute noch vor 400.000 Jahren. Und doch Pompeji.
ist es der Umstand, dass die Objekte, die wir hier finden, in der Regel dort liegen, wo sie vor 400.000 Jahren vom Menschen hingelegt wurden. Da hat sich nichts mehr bewegt.
Begründet Enrico Brühl, Geologe, Archäologe und Leiter des Museums Steinrinne Bilzingsleben, warum er Bilzingsleben mit Pompeji vergleicht.
Eine Siedlung aus einem Zeitfenster vor rund 400.000 Jahren, die quasi ähnlich Pompeji aus dem Alltag gerissen und komplett konserviert wurde.
Nur ist Bilzingsleben viel, viel kleiner als das römische Pompeji, dafür aber auch viel, viel älter. 370 oder 380.000 Jahre vor dem Vesuvausbruch 79 nach Christi Geburt. Auf ein paar tausend Jahre kommt es bei diesen Zeiträumen nicht an. Und so genau lässt sich diese Zeit auch nicht datieren. Dazu später. Erst einmal steht die Frage, wer übernimmt die Rolle des Lava- und Aschespuckers Vesuv? Eine unglaubliche Verkettung geologischer Zufälle, antwortet Enrico Brühl. Alles beginnt mit einer Quelle am Rande eines kleinen Tals.
Das Wasser bildet einen kleinen See. An diesem See macht es sich Homo erectus bequem. Und während er am Ufer dieses Sees siedelt, wird der Abfluss des Sees blockiert. Was da der Hintergrund ist, wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, der Abfluss des Sees wird blockiert. Der See tritt über die Ufer, überschwemmt den Lagerplatz. Und jetzt passiert in dem See das, was im Thüringer Becken in jeder Kaffeemaschine passiert. Es setzt eine massive Verkalkung ein. Und so legt sich eine 6-7, stellenweise sogar 8 Meter mächtige Lage aus Kalk über die Überreste des Lagerplatzes und konserviert diese, ja, vergleichbar der Asche des Vesuv, die Pompeji konserviert.
Die Geologie arbeitet weiter. Statt eines Tales steht man heute auf einem Hügel. Die Elster-Eiszeit ging über die Landschaft. Die Wipper und ihre Vorgängerflüsse graben sich in die Hügel. Wind und Wasser tragen den Boden ab. Homo erectus verschwindet. Statt seiner kommen der Homo neanderthalensis und Homo sapiens. Letzterer baut Jahrtausende später prunkvolle Häuser, Burgen und Paläste aus jenem Stein, der zu Zeiten des Homo erectus entstanden ist. Travertin, auch Muschelkalk genannt. Und auf diese, die Muscheln, Mollusken und Schnecken, die im Kalk eingeschlossen sind, hat es Ende der 1960er Jahre ein junger Hallenser Wissenschaftler abgesehen, Dietrich Mania. Er will über die Klimaveränderungen seit der Eiszeit habilitieren.
Und da habe ich die fossilen Mollusken, Schnecken und Muscheln benutzt, um mit ihrer Hilfe jeweils die damaligen Umwelt- und Klimaverhältnisse zu bestimmen.
Das geht, weil heute noch immer die gleichen Schneckenarten wie vor Jahrmillionen leben und sie immer noch die gleichen Lebensraumansprüche haben. Eine seiner Grabungsstätten, der Steinbruch von Bilzingsleben.
Da lagen landwirtschaftliche Geräte herum, halb zerfallene Dreschmaschinen und so weiter. Hat mich durch 2 Meter Schutt gequält und kam plötzlich in einen weißen Seekalk. Und da hatte ich natürlich meine Schnecken, denn in diesem Seekalk war alles voll Schneckenfauna. Hatte sogar auf dem Spatenblatt schon einen großen Elefantenfußwurzelknochen. Da erkannte ich im Aushub kleine Feuersteinabschläge und hatte damit aufs Neue eine paläolithische Fundschicht auf der Steinrinne entdeckt.
Aufs Neue, weil schon die Steinbrucharbeiter früherer Jahrhunderte immer wieder Elefanten- und Nashornknochen, Hirschgeweihe und Reste von Löwen und Hyänen finden. 1817 sogar einen menschlichen Schädel. Und Anfang des 20. Jahrhunderts noch einen Backenzahn. Auch Dietrich Mania gräbt vieles aus. Mäusezähne und Elefantenknochen, Hacken aus Hirschgeweih, Schaber aus Geröll und scharfe Feuersteinspitzen. 1972 findet er 2 Geweihhacken mit dem dazu passenden Hirschschädel und darunter ein weiteres Schädelstück. Ein zufällig anwesender Anatom identifiziert es als vermutlich von Bär oder Hirsch.
2 Jahre später, am 17. April, da wollte ich diese Geweihhacken mit anderen nach Dresden bringen, weil die einen Unterdruckkessel hatten, um diese Funde mit Doosan Rapid, war unser aller Heilmittel, zu stabilisieren. Und da fällt mir dieses Knochenstück wieder. Und da, ich gucke das mir an. Und da Wissen Sie, dass meine Hormone jetzt tanzen, anfangen? Ist das nicht verrückt?
50 Jahre ist das jetzt her. Und doch bricht der bis jetzt so eloquente Dietrich Mania ab, räuspert sich, sucht nach Worten, ist sichtlich ergriffen. In einer Doku käme jetzt dramatische Musik, aber die passt nicht zum Fortgang von Dietrich Manias Erzählung. Der wird an diesem 17. April 1974 bis Mitternacht im Atrium der großen Eingangshalle des Hallenser Museums für Vorgeschichte Querflöte spielen. Telemann, Bach, Mozart.
Und vor mir auf der Brüstung lag dieses schöne Schädelstück.
Kein Bär, kein Hirsch, kein Nashorn, kein Löwe. Auch kein Altbiber, kein Waldelefant, kein Wildpferd und kein Bison.
Homo erectus, also der erste aufrechtgehende frühe Mensch, Homo erectus.
Ein markanter Hinterhauptwulst am Schädelstück lässt Dietrich Mania beim Einpacken stutzen.
Da bin ich gleich mit diesem Stück, hochgerannt in unsere Ausstellung, wo die Gipsköpfe hängen. Also Gipsköpfe, das sind Schädelmodelle von Fossilfunden. Und da waren auch die Abgüsse von Schädeln aus Oldeweihe dabei. Und da wusste ich auch, als ich diesen markanten Knick sah, mit diesem herrlichen Hinterhauptswulst, dass das nur Homo erectus sein konnte.
Homo erectus verbreitet sich als erste Menschenform über die Erde. Was früher als eigene Menschenformen beschrieben wurde, wie Pekingmensch, Java-Mensch, Homo georgicus, für Funde aus dem Kaukasus oder Homo heidelbergensis, gilt heute als einzige Art, die sich nicht nur, wie die Namen verraten, von Afrika, Ostasien bis nach Europa ausbreitet, sondern auch Jahrmillionen überlebt. Knapp 2 Millionen Jahre alt sind die ältesten Funde, reichlich 100.000 die jüngsten, wie Bilzingsleben, so zumindest die damalige Datierung. Dietrich Mania, der neben Archäologie auch Geologie studiert hat, schaut sich seine Fundstelle genau an und kommt zum Schluss, die Spuren der Elster Eiszeit sprechen für 370.000 Jahre. Auf dieses Alter haben schon die ersten Ausgräber um 1900 die Steinrinne datiert. Damit ist Bilzingsleben eine der drei ältesten europäischen Fundstätten des Homo erectus. Und Dietrich Mania hat seine Lebensaufgabe gefunden. 1800 Quadratmeter der Steinrinne gräbt er in 30 Jahren eigenhändig aus.
Das Endergebnis von Bilzingsleben. Da müsste ich jetzt den ganzen Tag und den nächsten dazu nehmen, um das alles zu schildern.
Einer, der 30 Jahre Grabungs- und 50 Jahre Forschungsgeschichte schneller zusammenfassen kann, ist Harald Meller, Landesarchäologe und Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle. Jenes Museums also, für das Dietrich Mania die Steinrinne ausgräbt. Deren Rekonstruktion ist heute eines der Highlights im Museum.
Das Wichtigste sind natürlich die Menschenreste, dass wir den Homo erectus direkt vor Ort haben. Aber wir haben auf dieser Fläche auch eine riesige Menge an Tierknochen, die daher kommen, dass die einfach Tiere ausgebeutet und gegessen haben. Und wir kennen jetzt die Wirtschaftsweise sehr viel besser, wir kennen aber auch die Siedelweise sehr viel besser. Herr Mania hat dort Behausungen rekonstruiert. Das heißt, wir wissen sehr, sehr viel mehr, als wir vorher wussten. Wir können über die zahlreichen Pflanzen die Temperaturen relativ gut rekonstruieren, die Umwelt relativ gut rekonstruieren. Und dieser tiefe Zeitabschnitt vor 400.000 Jahren etwa, der war uns bislang nicht so bekannt. Und der Fundort von Herrn Mani ist nicht nur für Deutschland wichtig, Bilzingsleben, sondern für Europa, ja wahrscheinlich sogar weltweit, ist es eine der bestgegrabenen, flächenhaft ausgegrabenen Fundstellen dieser Zeit.
Und durch den Pompeji-Effekt der schnellen Überflutung des Lagerplatzes auch eine der am besten erhaltenen. Als der Seeabfluss verstopft, erreicht das Wasser innerhalb weniger Stunden den Lagerplatz. Die ersten Bilzingslebender ziehen vermutlich auf eine höher gelegene Stelle am Seeufer, meint Enrico Brühl, während das kalkhaltige Wasser ihren alten Lagerplatz mit Werkzeugen, Essensresten, Behausungen für Jahrhunderttausende konserviert.
Wir können dadurch zwischen den einzelnen Funden und Befunden Beziehungen herstellen und die Alltagssituation rekonstruieren, einen Stadtplan, wenn man so will, dieser kleinen Siedlung entwickeln und diesen Stadtplan dann lesen.
Werfen wir also einen Blick auf den Ortsplan vor 400.000 Jahren. Ein Tal mit einem See. Im Norden mit einem flachen, sumpfigen, schilfbestandenen Ufer, von wo das Wasser zur heutigen Wipper abfließt. Gespeist wird der See von einer kalkreichen Quelle, die wenige hundert Meter entfernt entspringt und über einen kleinen Bach im Südwesten in den See fließt. Gleich neben dem Bach ragt eine Kalksteinplatte halb inselartig in den See hinein.
Und auf dieser Uferplatte legt Homo erectus seinen, doch muss man sagen, langfristigen Lagerplatz an. Und ja, sitzt hier im Tal windgeschützt, im Gegensatz zu uns jetzt, die wir hier ja ständig ziemlich starken Wind haben, sitzt hier im Tal, siedelt hier, hat frisches Wasser direkt vor der Haustür und ja, macht alles, was im alltäglichen Leben so anfällt.
Essen besorgen beispielsweise, vor allem Fleisch. Zwei Drittel aller Knochen stammen von Großwild. Offenbar jagt Homo erectus erfolgreich Nashörner, Bisons, junge Elefanten, Wildpferde und Biber. Altbiber, betont Enrico Brühl. Dessen Knochen sind nämlich ein weiterer Beleg, dass Homo erectus nicht erst vor 100.000 Jahren in Bilzingsleben war, denn der Altbiber stirbt schon vor 350.000 Jahren in Europa aus.
Einfach gesprochen, wenn wir diese Art hier haben, dann müssen wir älter sein als dieses Aussterbeereignis für diese Art. Und so haben wir allein schon durch diesen Altbiber und durch die älteste Eiszeit zwei Markerhorizonte, die uns sagen, wir sind älter als 350.000 und jünger als 420.
Das macht die restlichen Funde so richtig spektakulär. Drei kreisrunde Steinkreise von 3,5 Metern und ein 9 Meter großer gepflasterter Platz. Die Steine könnten die Reste von Zelt- oder jurtenartigen Behausungen sein. Sie hielten am unteren Rand eine Abdeckung aus Pflanzen oder Rinde zusammen.
Interessanterweise in allen drei Fällen mit ihrer Türöffnung in die, wenn wir sie Türöffnungen nennen wollen, also mit ihrer Öffnung in dieselbe Himmelsrichtung ausgerichtet. Jeweils direkt vor dieser Öffnung eine intensiv genutzte Feuerstelle. Das Wohngebiet dieser Siedlung.
Gleich daneben das Gewerbegebiet. Hier entdecken die Ausgräber ganz unterschiedlich genutzte Areale. Da gibt es große Steine, die offensichtlich als Amboss genutzt wurden. Um sie herum liegen die Knochen von Elefanten und Nashörnern, dazu schwere, hackmesserartige Werkzeuge aus Geröll. An anderen Stellen liegen tausende Feuersteinsplitter. Hier wurden vermutlich Werkzeuge hergestellt. Und dann gibt es noch glatt polierte Steine.
Das spricht dafür, dass wir gleichzeitig drei verschiedene, wirklich räumlich strikt getrennte Arbeitsbereiche haben, wo einmal mit der hier in Teilen angelangten Jagdbeute gearbeitet wurde. Dann Arbeitsplätze, die der Herstellung von Steingeräten vorbehalten waren. Und dann Arbeitsplätze, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu dienten, mit Häuten und Leder im weitesten Sinne zu arbeiten.
Ist Homo erectus also nicht nur der Erfinder des aufrechten Gangs, sondern auch von Arbeitsteilung und Spezialisierung? Eine solche Interpretation gehe zu weit, wehrt Enrico Brühl ab. Eine räumliche Arbeitsteilung müsse keine soziale Arbeitsteilung bedeuten. Auch der heimwerkende Homo sapiens hat heute ja verschiedene Arbeitsplätze im Hobbykeller. Rätselhafter als die Arbeitsplätze ist der kreisrunde Platz von 9 Metern Durchmesser mit einer Art Kopfsteinpflaster aus Steinen und Elefantenknochen.
Also es scheint wirklich so, dass sie diesen Platz gebaut haben und haben diesen Platz sauber gehalten. Und das ist natürlich das Schlimmste, was sie mit einem Archäologen machen können, irgendwas sauber zu hinterlassen. Haben wir keine Funde, haben wir keine Ahnung, was da passiert ist. Und so wissen wir nicht, was diese besondere Funktion des Pflasters ist.
Es bleibt die Spekulation. Tanzplatz, ein ritueller Ort, oder dörrt man hier das Fleisch und hält den Platz deshalb sauber? Gegen diese profane Nutzung spricht ein Stein am Westrand des Platzes, meint Dietrich Mania.
Da fanden wir im westlichen Teil dieses Platzes auch einen Amboss aus einem Quarzitgeröll. Der musste was Besonderes bedeuten, denn er wurde von den Hornzapfen eines Bisons umfasst, die eingedrückt waren in das Pflaster. Und daneben fanden wir ein Stück eines menschlichen Scheitelbeins. Und dieses Stück, das passte ein anderes kleines Scheitelbeinstück, das schon außerhalb des Pflasters gelegen hat. Und wir interpretierten das so, dass wahrscheinlich auf diesem Amboss menschliche Schädel zerschlagen wurden.
29 Schädelreste von drei Menschen findet Dietrich Mania in Bilzingsleben. Sie liegen im Bachlauf, im flachen Uferwasser. Doch das Schädelstück, mit dem alles begonnen hat, das liegt nicht zufällig unter einem Hirschschädel, meint Dietrich Mania. Es wurde absichtlich dorthin gelegt. Das Zerschlagen der Schädel erfolgt erst Monate nach dem Tod. Es ist Teil eines Totenrituals.
Das ist ein Ritus, der hier geübt wurde. Und das bezeugt für einen frühen Menschen, der 400.000 Jahre vor uns gelebt hat, dass er ein höheres geistiges Denkvermögen hatte und ein höheres Bewusstsein, als wir das bisher für diese frühen Menschen angenommen haben. Eigentlich gar nicht annehmen wollten, denn ab Neandertaler war alles blöd. Je älter, umso dümmer.
Nein, dumm konnte der Homo erectus nicht gewesen sein. Sonst hätte er nicht 2 Millionen Jahre überlebt in Afrika, Asien und Bilzingsleben. Und hier uns seltsame Strichbündel auf einem Elefantenschienbein hinterlassen.
7 Striche in diesem Strichbündel, 14 Striche in dieser aufgefächerten Reihe. Leider ist es abgebrochen an dieser Stelle. Das ist nicht unabsichtlich entstanden. Hier hat ein Angehöriger dieser Menschengruppe optisch wirksam einen Gedanken mitgeteilt. Anders kann man das gar nicht deuten.
Zu gleichmäßig sind die Striche, als dass sie beim Fleischschneiden oder später durch geologische Vorgänge entstanden sein könnten, meint Dietrich Mania. 14 senkrechte Striche, 7 schräge. Wenn auf dem fehlenden Teil nochmals 7 schräge Ritzungen gewesen sind, käme man auf 28 Striche, die Zahl der Tage nach dem Mondkalender. Oder zählte da jemand lediglich seine Jagdbeute? Egal, auch das wäre eine beeindruckende kognitive Leistung.
Wir haben zum ersten Mal weltweit etwas über die soziokulturelle Evolution herausbekommen für den frühen Menschen, der vor 400.000 Jahren gelebt hat. Und das Hauptergebnis davon ist, dass er denken konnte, dass er sprechen konnte, dass er abstrakt denken konnte, vorausplanen konnte und rituelle Handlungen befolgt hat. Das hätte man sich nie vorstellen können für diesen frühen Menschen.
Bis man die Steinrinne von Bilzingsleben entdeckte, das thüringische Pompeji. Viel kleiner, viel älter, aber nicht minder aufschlussreich als die Stadt am Fuße des Vesuvs.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Thüringens Pompeji, die Fundstätte von Bilzingsleben. Und man muss wirklich sagen, Charlie, das ist nicht zu hoch gegriffen, dieser Vergleich.
Nein, ist es nicht. Ich war zunächst überrascht, als Enrico Brühl den Begriff Pompeji im Interview verwendete, aber fand dann, der ist ganz treffend.
Ja, also klar, logisch, wir hattest es ja auch so schön beschrieben am Anfang. Also es gab keinen Vulkan, so ist es nicht. Aber dass das auch mit einem See und über die Kalkschichten funktionieren kann, das fand ich so spannend. Weil ich mir irgendwie vorgestellt habe, wie kann das sein, dass so ein See so schnell über die Ufer tritt, dass es wirklich diesen Überraschungsmoment hat?
Ja, also das ist für mich auch so ein bisschen offene Frage, warum dort alles so liegen blieb. Man weiß ja auch nicht genau, was passiert ist damals. Aber sie sind ja wahrscheinlich hochgezogen und ist dieses überschwemmt. Und ob das nun innerhalb von Stunden oder von Tagen passiert ist, es muss relativ schnell passiert sein. Und ansonsten, die Reste nimmt man natürlich nicht mit. Dann lässt sie die Knochen liegen, weil kommt dann schon wieder das nächste Nashorn oder der nächste Elefant schon zum Fressen rein. Der wird dann eben ein paar hundert Meter höher geschlachtet.
Und das hast du gerade schon schön angesprochen. Ich fand natürlich auch spannend, dass es jetzt auf diesem Gebiet vom heutigen Thüringen, dass da, was man sich vorstellt, dass da halt vor diesen, ja, über 400.000 Jahren, dass da wirklich also Nashörner unterwegs waren, Bisons, Elefanten irgendwie. Also dieses ganze Tierreich war total spannend, weil es klingt so durchmischt einfach.
War es auch. Es war zwar im Großen und Ganzen eine Eiszeit, aber 400.000 Jahre war eben eine Warmzeit und deutlich wärmer als jetzt. Anhand der Pflanzen, die sie ja auch dort erhalten haben, Pflanzenreste, Blätterreste, weiß man, vorherrschend war ein Wald aus Buchsbäumen und aus Eichen.
Schön.
Und dazu natürlich diverse Sträucher. Aber solche Buchsbaum, Eichenwälder gibt es zum Beispiel heute noch so im Vorland des Kaukasus. Mhm. Oder ich selbst bin in Pyrenäen durch Buchsbäume gelaufen, wo ich ganz perplex war, wie groß die werden können. Also man kennt sie hier als Beetumfassung oder so. Ne? Aber das können schon richtige Bäume werden. Und Pyrenäen ist ja auch ein bisschen wärmer als jetzt hier. Also man kann schon davon ausgehen, dass es hier 4-5 Grad vielleicht wärmer war.
Wahnsinn. Und trotzdem muss man ja auch sagen, war der Homo erectus, also auf jeden Fall die Menschen, also ich nenne sie jetzt mal Menschen quasi, die da gelebt haben in dieser Siedlung, waren aber trotzdem, man kann es sagen, in einer gewissen Weise ziemlich gefährlich. Gefährlich mache ich jetzt aus, weil die konnten halt solche Nashörner erlegen oder auch Bisons oder Elefanten, weil die haben ja ganz schön viel Fleisch konsumiert, kam ja raus in deiner Weltgeschichte. Also das heißt, man muss ja auch die Fähigkeiten dazu gehabt haben, ne?
Naja, man muss einfach mal sagen, der Mensch ist das erfolgreichste Raubtier, ne, auf der Welt. Also kein anderes Raubtier hat eigentlich eine Chance gegen den Menschen.
Also außer man ist Unterzahl oder so, ne?
Ja, aber im Prinzip ist er eben immer ein erfolgreicher Jäger gewesen. Und es ist auch lukrativ, das ist ja auch irgendwie naheliegend. Hatte ich mir vorher zwar auch nicht überlegt, aber dann dachte ich, na klar, wenn ich auf die Jagd gehe, dann ist es natürlich sinnvoller, ich kann dort ein Nashorn erlegen und bringe dann viel Fleisch, als wenn ich einen Hasen jage.
Genau, weil da muss man
oder
viel
ein Reh
öfter,
oder so.
Natürlich, genau. Ja.
Also dann habe ich eine ganz andere Fleischmenge. Und die Gruppe, schätzt man, dürften so ungefähr 20, 25 Leute dort gelebt haben.
Ah ja.
Also ja, und die zu versorgen, muss man dann schon auch ein bisschen Fleisch ranbringen. Und das war ja die Hauptnahrungsmittel. Also die haben sicherlich, das kann man jetzt archäologisch nicht nachweisen, weil es da keine Funde gibt, was die an Himbeeren, Brombeeren, Nüssen gegessen haben. Das haben die sicherlich alles gesammelt oder auch Wildgräser. Aber eben wirklich nur als Ergänzung. Die Hauptnahrung war Fleisch. Und da lohnt es sich einfach eher ein großes Tier zu jagen als ein kleines Tier.
Also genau, so kann man sich das schon mal gut vorstellen. An das andere, was ja so ein bisschen also auch spannend war, ja, ist ja die Geschichte, erstens, dass sie uns vielleicht doch kognitiv von den Fähigkeiten viel näher waren, als man bisher angenommen hatte, dass sie da schon mehr Möglichkeiten gemacht haben. Also klar, Arbeitsteilung, das weiß man jetzt nicht, da würde man sich zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber wenn man so ein bisschen diese Geschichte mit dem Pflasterstein und diesen Schädelresten, also eventuell Totenrituale, also das fand ich irgendwie auch sehr spannend.
Ja, weil du jetzt gerade nochmal kognitive Fähigkeiten, dazu gehört ja auch eigentlich die Jagd.
Stimmt.
Und mir ist jetzt gerade noch eingefallen, wo du das so erzähltest, es gibt ja aus dieser Zeit die Schöninger Speere. Das ist ein Fundort in Niedersachsen, ungefähr 150 Kilometer nur weg von Bilzingsleben. Und die sind 400.000 Jahre alt, also noch etwas älter als die Fundstelle von Bilzingsleben. Und dort hat man eben Speere entdeckt, die so perfekt waren. Man hat sie nachgebaut und von heutigen Speerwerfern getestet. Ach. Und hat festgestellt, die waren total durchkonstruiert. Und das muss man erstmal wissen und hinkriegen.
Wow, okay.
Ja. Und auch dort in Schöningen hat man die gefunden zusammen mit Wildpferdskeletten. Und die lagen unter den Wildpferdskeletten. Man hat, so ist die These, sie bewusst dort gelassen. Ja, die haben die Wildpferde ums Leben gebracht und als
so Beigabe.
Entschädigung, Beigabe, wow. Versöhnung mit dem Geist des Wildpferdes, was auch immer man da spekulieren will, hat man die Speere dagelassen. Das sind ja auch doch Hightech-Waffen damals gewesen. Also der Homo erectus, der konnte was, der konnte denken, der wusste auch technisch, wie er was macht. Also die Schöninger Speere sind wirklich der Beweis für eine unglaubliche technische Fähigkeiten. Und in Bilzingsleben hat man verkalkte, versinderte Holzreste gefunden, auch von der länglichen Struktur. Man kann nicht feststellen, was es ist, aber man könnte sich vorstellen, das waren auch mal Speere.
Ich meine, irgendwie müssen die ja auch gejagt haben. Ne? Es wäre auf jeden Fall eine denkbare These, ein möglicher Erkläransatz. Und es ist ja auch das, wenn man sich überlegt, wie diese Siedlung aufgebaut war. Das fand ich auch spannend. Also du hast gesagt, vielleicht so rund 20 Leute eventuell. Und das da wirklich auch, also was man da alles gefunden hat in Bildsingsleben. Ne?
Das war eben das Glück des Überflutens und dann durch Kalk sich abgelagert hat um die Sachen rum. Und das dann einfach für 400.000 Jahre fest eingeschlossen hat. Das war eben das Glück, dass es nicht einfach eine gewöhnliche Quelle war, sondern eine stark kalkhaltige Quelle, die dann in den See geflossen ist. Ne?
Die Zufälle der Geschichte, obwohl sonst, wenn es nicht so wäre, hätte man es halt nicht.
Man hätte es dann nicht gehabt, ja.
Und dann kam Dietrich Mania in den 60er Jahren.
Also Ende 69 ist er dorthin gekommen für seine Habilarbeit, um die Umweltbedingungen anhand von Schnecken und Mollusken und Muscheln zu detektieren. Und hat ja da diese Fundstelle gefunden.
Da muss ich noch ganz kurz bei den Schnecken bleiben, Charlie, weil das hatte mich so überrascht und irgendwie so aus der Kalten heraus. Ich hatte gar nicht dran gedacht oder hatte nicht so auf dem Schirm, dass Schnecken so, sag ich mal, lange zurückverfolgbar. Also man denkt ja oft so irgendwie so Krokodile oder auch so Schildkröten, dass das dann irgendwie noch so ein bisschen aus der Zeit so ein bisschen, so sag ich mal, nicht erhalten, aber dass das da diese Spuren zurückgibt, aber dass das auch für Schneckenarten gilt. Das hatte mich wirklich überrascht gehabt.
Doch, so hat es mir Dietrich Mania erzählt und er hat auch betont, das wird noch seine nächste große Arbeit, die Umweltgeografie und Umweltbedingungen des Homo erectus noch zu schreiben. Und da will er nochmal auf seine ursprüngliche Arbeit mit den Mollusken und Schnecken zurückkommen und anhand derer die Umweltbedingungen der damaligen Zeit rekonstruieren.
Aber nochmal zurück zu eigentlich ja wirklich dieser Persönlichkeit. Also Dietrich Mania entscheidet und entgräbt da und findet ja dann unglaublich viele Sachen. Das ist ja so spannend.
Er war damals in Halle an dem Landesmuseum und sagte, er war so ein bisschen beschäftigungslos. Also er hatte keine richtige Aufgabe. Gut, das ist natürlich sehr relativ, wenn man eine Habilschrift vor sich hat, zu sagen, man ist beschäftigungslos. Ne? Aber der Mann ist Workaholiker. Also er spricht von sich selbst immer, das konnte bloß der verrückte Mania schaffen.
Okay, wenn er es selbst sagt.
Das ist schon so, also... Er hat mich dann ein bisschen an die Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts, die da pausenlos gearbeitet haben und das auch konnten, weil die Frau und Haufen Hausangestellte ihnen Rücken freigehalten haben. Bei Mania hatte er Glück, seine Frau hat mit ausgegraben. Und die haben wirklich mehr oder weniger Tag und Nacht offensichtlich gearbeitet. Der war ja auch noch in vielen anderen Ausgrabungsstätten, also Geiseltal, Neumark II, also Tagebaue, auch dort hat er eben gegraben. Und hatte Deals mit den Baggerfahrern, wenn die eine Fundschicht gehabt haben, dann haben die ihn angerufen und dann ist er dorthin gekommen und hat versucht zu bergen, was zu bergen war.
Oh wow.
Harald Meller, der heutige Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle, sagt, also aus der Steinzeit, da hätten sie einfach nichts ohne Mania.
Oh, wow.
Also das Museum besteht zum Großteil aus Manias Funden.
Also fast alles, was paläologisch ist im Hallenser Museum für Vorgeschichte, das stammt dann wirklich von ihm.
Das stammt von
ihm,
ja.
Wahnsinn.
Also der Mann ist wirklich unglaublich. Und als er dann so im Nebensatz erwähnte, dass er dort Querflöte gespielt hat und ohnehin abends gerne sich in das Atrium gesetzt hat und Querflöte gespielt hat im Museum, weil das gibt so einen schönen Klang. Da habe ich sehr bedauert, dass wir jetzt in seinem Arbeitszimmer saßen und nicht in Halle. Das hätte ich gerne eine authentische Aufnahme noch gemacht, wenn er Querflöte spielt. Er hat einfach viele, viele Begabungen. Also er hat dieses Doppelstudium Archäologie und Geologie gemacht und er ist auch ein Zeichner. Und er hat mir dann auch gezeigt, wenn er im Urlaub war, hat er nicht fotografiert, sondern dort, wo er war, hat er Zeichnungen angefertigt.
Schön.
Also wo einer einen Schnappschuss hat.
Hat er eine Zeichnung
gemacht.
Wahnsinn.
Und davon lebt das natürlich auch, weil er einfach auch das Vorstellungsvermögen hatte, wie der Homo erectus damals gelebt hat, wie die Hütten ausgesehen haben könnten, wie das ganze Lager ausgesehen haben könnte. Und er hat dann eben Zeichnungen gemacht. Und er ist ohnehin ein begnadeter Erzähler. Also er hatte schon in den 80er Jahren sind schon die ersten Bücher erschienen, die populärwissenschaftlich von Bildsings Leben und dem Homo erectus erzählt haben.
Das ist natürlich auch immer wichtig, ne? Weil natürlich, also Wissenschaft 100%, aber irgendwie das dann halt auch unter die Leute zu bringen und erklären zu können in einer gewissen Weise. Gut, dann muss dann manchmal, gerade bei populärwissenschaftlichen Büchern, muss dann vielleicht manchmal ein bisschen die wissenschaftliche, dass das alles akkurat ist, vielleicht ein bisschen leiden. Aber auf der anderen Seite ist es schön, weil viele Leute dann erkennen können, verstehen können, um was es sich wirklich handelt, ne?
Also man kann es natürlich ganz nüchtern wissenschaftlich beschreiben, aber dann bleibt es in der Fachwelt.
Ja.
Oder man versucht eine Geschichte zu erzählen und ein bisschen was wäre wann ist natürlich immer dran. Das ist ja nicht anders heute, wenn wir vom Auniatitzer Reich reden, also das Reich, zu dem die Himmelsscheibe gehört. Wenn wir die ganzen Erzählungen um die Himmelsscheibe, da ist natürlich auch vieles nicht beweisbar. Sondern anhand von Indizien wird eine mögliche Geschichte erzählt. Und Harald Meller kann das ganz großartig und Dietrich Mania ist da sozusagen sein Vorgänger im Museum.
Ja, gibt's so eine Tradition im Museum in Halle.
Das scheint irgendwie Sachsen-Anhalt typisch zu sein.
Was mich jetzt noch mal kurz gewundert hat, ich meine, du hast das ja auch so ein bisschen in der Weltgeschichte drin, aber wie sicher kann man sich dann wirklich eigentlich auch bei diesen Datierungen sein? Also wir reden von zwar Homo erectus, circa 2 Millionen Jahre, dann vor 400.000 Jahren. Also wie sicher sind diese Daten?
Das ist natürlich immer eine Streitsache. Und ich hatte es ja auch schon erwähnt, dass Bilzings Leben im 20. Jahrhundert lange Zeit nur mit 100.000 Jahren angegeben wurde. Es war Anfang des 20. Jahrhunderts schon mal mit 380.000. Dietrich Mania hat dann anhand seiner Untersuchungen, wie die Ablagerungen der Eiszeit sind, ist dann wieder auf 370.000 Jahre etwa gekommen. Also ja, das ist immer etwas umstritten, aber in meinen Augen überzeugende Belege eigentlich für das Alter von knapp 400.000, also wie es Mania uns vor Ewald Wüst datiert haben, ist eben der Altbiber, der einfach ausgestorben ist vor 350.000 Jahren. Und es ist auch der Zirkelbaum, dessen Reste man auch dort im Bilzingsleben gefunden hat. Das ist ein Baum, der nach der Eiszeit einfach nicht mehr über die Mittelgebirge gekommen ist, den es heute in Südeuropa und so gibt. Und dessen Reste hat man eben auch dort gefunden. Also da gibt es eine ganze Reihe von Indizien, die dafür sprechen, dass die Fundstätte deutlich älter als die 100.000 Jahre ist.
Okay.
Aber ja, das sind immer so die Streitpunkte. Wie kamen auch die Knochen? Das haben sich damals natürlich im 19. Jahrhundert die Steinarbeiter auch gefragt. Wo kommen die Knochen vom Elefanten und Wollnashorn her?
Ne? Ja, na klar. Also, stimmt, das war natürlich das Wollnashorn.
Auch was ja, es gab auch andere. Also in der Kaltzeit Wollnashorn und dann auch eher der Mammut. Und in den Warmzeiten war es dann der Waldelefant zum Beispiel. Also das hat auch immer geschwankt, wenn man jetzt so sieht, was dort gefunden waren. Aber Bilzingsleben war ja eine Warmzeit. Also da war nicht das Wollnashorn, sondern da war
genau,
das normale Nashorn und der Waldelefant, der dort lebte.
Aber du hattest gesagt, was diese Knochen, also das haben sich ja auch dann die Bauarbeiter meistens gefragt dann, ne? Oder wo?
Die Steinbrucharbeiter, ja. Und dann gab es so die Theorie, also es war ja alles noch vor Darwin, dass die mit einer großen Sintflut von Afrika nach ins Thüringer Becken gespült sein müssen. Und dass da eine besondere Mondkonstellation war mit Ebbe und Flut und dass es da sagen, eine große Welle bis nach Thüringen schwappte und die Knochen dorthin gespült hat, weil man sich nicht erklären konnte, wo die herkam.
Das wäre eigentlich auch eine spannende Version einer Weltgeschichte.
Ja, ich habe jetzt auch noch mal in einer Publikation aus den 80er Jahren, die Dietrich Mania damals geschrieben hat, eine wissenschaftliche Publikation, da hat er sich auch noch mal mit Datierungen auseinandergesetzt. Und da fand ich, also wo er erst widerlegte oder zurückwies, die Theorie, dass Bilzings Leben, die Fundstätte, die Hütten, die Werkzeuge, dass das alles eigentlich vom Homo sapiens stammt, also deutlich jünger ist.
Mhm.
Und die Schädel, die seien ein Zeichen vom Kannibalismus von Homo sapiens. Also der hätte dort den Erectus aufgefressen.
Oh nein.
Also ja, es ist manchmal schon recht merkwürdig, wie man
sich
versucht,
für seine
Zusammenhänge zu konstruieren, also in meinen Augen. Ich will lieber einen Homo erectus unter meinen Vorfahren haben als einen Kannibalen.
Das wäre natürlich schön, aber gut, man kann sich die Familie und auch die Vorfahren, Charlie, die kann man sich nicht aussuchen.
Nein, ich weiß, aber also es gibt die Theorie, dass die Fundstelle deutlich jünger ist, aber ich glaube, Dietrich Mania hat dort schon recht. Und vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal weitere Grabungen und auch mit den heutigen naturwissenschaftlichen Methoden noch mal handfestere Beweise, wie alt wirklich Bilzingsleben ist.
Und vielleicht da einfach mal beim Thema, wenn Sie das interessiert, Weltgeschichten zu hören, andere Folgen über vielleicht Archäologisches oder auch Geologisches, da können wir einiges anbieten, worüber wir schon gesprochen hatten hier in unserem Podcast.
Genau, du hast ja vorhin schon den Bromacker erwähnt, die Saurier vom Bromacker. Da haben wir ja festgestellt, der erste Zweibeiner der Welt war ein Thüringer.
Genau.
Ob das ein zweibeiniger Saurier war, das ist eine. Ja, wer sich dann geologisch für die Vorgeschichte interessiert, da haben wir noch einen Podcast zu bieten über die Entdeckung der Eiszeit in den Hoburger Bergen, also hier zwischen Leipzig und Wurzen gelegen.
Und dann haben wir auch noch das Fürstengrab von Leubingen. Das ist auch eher so eine archäologische Folge gewesen, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Genau, das war dann eher die Zeit der Himmelsscheibe und der Auniatitzer Kultur.
Ja, diese und auch weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die finden Sie in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Und falls Sie Ideen haben oder Feedback, Charlie, dann kann man uns auch schreiben.
Genau, weltgeschichte@mdr.de.
Und in 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.